Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 231. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wir wollen heute über das Thema EID sprechen. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt in der Vergangenheit, aber haben interessante Gäste. Wir haben Sebastian Schröder, Head of Product von der Ikano Bank, Kurt Rindle, Solution Director, Dach von SaniCat, Frank Butterlich, Direktor von Arquard Consulting und mich, Jochen vom Payment Banking Team. Bevor wir anfangen und die Gäste vorstellen, nochmal kurz der Dank an unsere Sponsoren. Sponsor Nummer 1, Mastercard, internationales Payment Scheme, kennt jeder. Deswegen keine große Vorstellungsrunde da. Zweiter Sponsor ist smartsteuer.de/fintech, Steuererklärung auf die smarte Art. Auch in Kooperation mit Fintech, schaut es euch an unter smartsteuer.de/fintech. Und der dritte Sponsor, FinCompare, stellt sich jetzt selbst vor.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
Ja, vielen Dank. Sebastian, ich würde mal vorschlagen, stell dich noch mal vor und dann Kurt und dann Frank, den wir ohnehin schon kennen von zwei anderen Podcasts.
Ja, wir können starten. Nicht zu vergessen sitzt neben mir der Murat Taskin, Head unseres Direktgeschäfts. Von daher.
Oh, Entschuldigung.
Das ist kein Problem. Wir sind zu zweit hier.
Deswegen ja. Überlasse ich Murat auch die Vorstellung, den Start.
Ja, sehr gerne. Also, ich bin der Murat Taskin, ist mein Name. Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei der Ikano Bank und ich verantworte den Bereich Marketing und Light Consumer. Ich würde gerne so ein, zwei Takte über die Ikano Bank sagen, dass man so ein bisschen das Ganze einordnen kann, warum ihr gerade uns ausgesucht habt für das Gespräch. Wir sind eine Zweigniederlassung einer schwedischen, wir sind Teil der Ikano Group. Und die Ikano Group an sich, die gibt es schon seit, ich glaube, 56. Mhm. Und seit 88 sind wir als eigenständiger Konzern herausgegangen aus IKEA heraus sozusagen. Das heißt, wie unser Gründer, die Familie Kamprad, kennt man aus dem anderen Kontext mit dem schwedischen Möbelhändler an der Stelle. Und die Ikano Group macht oder ist in den Bereichen Banking, Insurance, Retail, Real Estate und Production unterwegs. Ne? Und als Bank sind wir in 7, 8 Ländern positioniert und in den Nordics primär. In Russland, in UK, in Polen, in Österreich. Und hier in Deutschland betreuen wir das Absatzfinanzierungsgeschäft sowie das Direktkundengeschäft. Und circa 1,4 Millionen Kunden haben wir im Portfolio.
Mache ich weiter. Sebastian Schröder, mein Name. Ich bin Head of Product Management bei der Ikano Bank, 8 Jahre im Konzern und habe jetzt mit den Themen zu tun, unter anderem auch eIdent. Genau.
Dann ich, Kurt Rindle, guten Tag. Ich bin von SigniCat verantwortlich für den Solution Sales Bereich in Deutschland, Österreich und Schweiz. SigniCat ist ein Anbieter von Lösungen für digitale Identitäten mit Headquarter in Trondheim, Norwegen. Marktführer in Skandinavien, sage ich immer, und seit einem Jahr als GmbH in Frankfurt firmierend. Hier sind wir eher und agieren wir eher wie ein Start-up. Haben aber den Willen, in Dach zusammen mit unseren Kunden genauso erfolgreich zu sein wie in Skandinavien.
Das heißt, ihr wachst mit euren Kunden, die klassische Internationalisierungsstrategie, ihr wachst mit euren Kunden in die anderen Märkte.
Genau.
Ja, super. Frank, auch Skandinavien-Background.
Ja, Skandinavien-Background. Ja, es ist meine schwedische Frau, die mich nach Schweden gebracht hat. Also ich wohne seit 4 Jahren in Stockholm. Kenne dadurch das Thema EID am eigenen Leibe. Das hatten wir auch schon in anderen Podcasts. Ich arbeite seit über 20 Jahren für Arkwright, hauptsächlich im Bereich Payment und dort auch sehr viel im Bereich Prozessverbesserung, Effizienz. Wir beschäftigen uns mit dem Thema EID auch schon seit geraumer Zeit und sehen einfach die Potenziale, die es gibt und sehen aber auch, wie schwierig doch manches in Deutschland ist. Aber ich glaube, zu dem Podcast, wo wir vor 1,5 Jahren waren, gibt es da schon einige Entwicklungen, die in die richtige Richtung laufen. Und ich freue mich auf den Podcast.
Dann lass uns doch vielleicht gleich bei dem Podcast weitergehen, weil wir hatten ja mit dem letzten Podcast gesprochen, dass es EID-Schemes ziemlich schwer haben werden. Eher so waren damals Freunde von diesem gemeinsamen Ansatz als einzelne Anbieter, die es von sich aus versuchen, vor allem im Kontext, was der Wettbewerb Google Login und mittlerweile auch Apple Check-In ist. Wie ist denn dein Update? Kannst du uns mal ein Update geben, was sich seitdem im alten Podcast, den wir auch in die Shownotes reinnehmen, verändert hat?
Ja, also ich glaube, wir hatten ja damals vorhergesagt, mehr oder weniger, es werden sich alle Anbieter, die so singulär vorgehen, ein bisschen schwer tun, wirklich eine richtige Marktdurchdringung zu bekommen. Das ist ja so ein klassisches Thema Henne-Ei-Problem. Wie kriege ich eigentlich eine große, genug User-Schein hinter mir, damit ich dann wieder mehr oder weniger Merchant- oder Akzeptanzstellen schaffen kann? Das ist nach wie vor so. Nichtsdestotrotz wird das Thema viel breiter diskutiert und es wird auch viel mehr gesehen. Ich glaube, Kurt kann da gleich noch viel mehr sagen zu den einzelnen Spielern. Das andere ist, was wir vorher gesagt haben, ist, dass wir gesagt haben, ja, es wird so eine Aggregationsphase geben. Also wo wir sehen, das ist in Skandinavien im Übrigen genauso gewesen vor 10 Jahren. Es gab mehrere Spieler, die parallel es versucht haben und letztendlich ist einer der dominante Spieler geworden. Und das eigentlich nur in einem gemeinsamen Ansatz der Banken hinaus. Aber vielleicht kurz, vielleicht willst du einfach mal die einzelnen Spieler, die es im deutschen Markt gibt, die neuesten Entwicklungen einfach zu sagen.
Ja, nehme ich gern auf. Danke. Ich habe vorher gesagt, wir sind seit einem Jahr als GmbH in Deutschland firmierend, haben uns natürlich den Markt in Deutschland sehr genau angesehen. Also ich werde jetzt nicht auf alle Spieler eingehen, denn nach einer Untersuchung vom DIN, der Deutschen Kommission Elektrotechnik, Elektronik, gibt es im Bereich digitale Identitäten 188 relevante Standards und Lösungen für IDs. Das heißt, so wie du gesagt hast, extrem viele Akteure und Initiativen. Aber die in den letzten 4 Monaten hat sich so ein bisschen herauskristallisiert und die haben wir auch als Partner in unsere Plattform integriert und das wären Verimi als Konsortium, sage ich vielleicht noch mal ein bisschen was dazu, Yes als Online-Identitäten der Sparkassen, Teilsparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, NetID als Konsortium von United Internet und Webanbietern und dann natürlich der neue Personalausweis. Das sind so die 4 größeren, die wir als relevant sehen, wobei der Marktanteil noch relativ gering ist. Ja. Wenn wir da mal ein bisschen genauer reingucken, Verimi, das war so unser erster Partner, mit dem haben wir relativ früh in diesem Jahr eine Partnerschaft geschlossen. Das ist so ein Konsortium aus 15 Konsortialpartnern. Die Allianz, die Deutsche Bank, Axel Springer, Deutsche Bahn, ich kann die gar nicht alle nennen, einfach mal nachgucken bei Verimi. Ein Groß der Partner, oder das Ganze ist eine Plattform, wo sich individuelle Nutzer ihre digitale Identität anlegen können, ja, und sich dort verifizieren und ausweisen können. Die Lösung ging am Anfang nur mit Videoident, inzwischen lesen die auch den Personalausweis, ist relativ schick und schlank geworden. Und ein Groß der Partner verwendet eben auch schon diesen
diesen Mechanismus für ein Login. Das heißt, sie nutzen das ihre eigene Suppe. Funktioniert auch auf den Smartphones, also sprich auf Android und auf iPhone-Smartphones. Da lesen sie auch schon den Personalausweis. Auf dem Android ist schon da, auf dem iPhone wird es auch noch kommen. Und die bieten digitales Unterschreiben mittels QoS an für Privatpersonen. Ja. Also relativ umfangreich und die Lösungen. Und da gibt es immer wieder eine Presseankündigung jetzt mit der Online-Verwaltung Thüringen als Login. Pay by Phone, um Parkscheine zu bezahlen, funktioniert. Also da sehen wir so ein bisschen, da tut sich was. Ja.
Wir haben ja auch immer wieder mal, hat noch Verimi schon zu Gast im Podcast. Wie ist denn deine Einschätzung, wie die Traktion ist? Also was ich gefühlt im Moment sehr viel sehe, ist Infrastruktur, Ökosystembau, also Partner, Einsatzmöglichkeiten. Aber was ich jetzt noch nicht so viel sehe, ist tatsächliche Anwendung von Kunden und so den Killer-Use-Case. Also was bei uns damals im Podcast auch gemacht wurde, das war auch so ein bisschen Running Gag seitdem, dass gesagt wurde, ja, man kann Verimi benutzen, wenn man eine Immobilie auf Mallorca kauft. Das ist natürlich das ist nicht der Massen-Use-Case. Und der andere Use-Case, der gesagt wurde, Anmeldung des Hundes zur Hundesteuer, ist jetzt auch nicht der Massen-Use-Case, weil wie viel Anmeldung zur Hundesteuer macht denn der gemeine Deutsche in seinem Leben? Das ist auch nicht so sehr viel. Also wie siehst du denn da die Killer-Use-Case, der als auch in enger Weise schon mal abhebt? Weil das Partnernetzwerk ist ja beeindruckend.
Ja, nein, also das Ganze steht und fällt natürlich mit dem, was kann der Kunde damit machen. Ja? Und ich meine, das Interessante ist, wenn dieses Partnernetzwerk das dann auch in all ihren Produkten umsetzt, ja, und sagt, alle deutsche Bankkunden, also wie gesagt, fürs Login und fürs Registrieren funktioniert das schon, aber all die Kunden können diesen Login verwenden für alle anderen Dienste von all den anderen Partnern. Und das ist das Henne-Ei-Problem, mit dem wir natürlich alle kämpfen. Und Verimi hat sich halt jetzt in den letzten, ja, die gibt es jetzt auch 18, 24 Monate, um diesen Infrastrukturanteil gekümmert, sicherzustellen, dass das alles von der Kundensicht funktioniert. Und jetzt muss man gucken, was rauskommt. Ja, also ich meine, Signicard, wir als diejenigen, die das in Skandinavien machen, wir gehen halt stark in regulierte Branchen, ja, für all die Lösungen, die ein GWG, also Geldwäschegesetzkonformes Mechanismus brauchen. Aber das kann in die komplette Breite gehen. Also Banken, Versicherungen, Loan, Lending, Leasing, dem sind keine Grenzen gesetzt. Das muss nur gemacht werden.
Und das ist aber genau der Killer-Use-Case. Also der Killer-Use-Case ist nicht, ich melde jetzt meinen Hund für irgendwas an oder ich mache meine Steuererklärung auf Mallorca oder sonst was, sondern der Killer-Use-Case ist eigentlich, ich habe eine EID für alles. Und dieser Weg, das ist der steinige dahin. Aber in dem Moment, wo ich das schaffe und ich, da sehen wir jetzt so ein bisschen Traktion und ich das dann wirklich wie Zähneputzen zweimal am Tag verwende, das ist der Killer-Use-Case.
Ja, ja. Ich glaube, der Mehrwert für den Kunden muss unbedingt rauskommen, dass man sagt, okay, ich habe irgendwas, das brauche ich jeden Tag oder einmal im Monat, sei es jetzt ein Login oder Telefonvertrag, wo der Kunde sagt, okay, das ist cool, ich erkenne einen Mehrwert und er setzt es dann auch ein. Aber dieser Klick muss erst kommen. Und der ist noch nicht da, meines Erachtens.
Ja, und der Klick kommt aber erst, wenn ich es wirklich häufig einsetze. Also jetzt mal, also allein schon, wenn ich jetzt überlege, was in den letzten Monaten in Skandinavien für Use Cases dazugekommen sind. Also ich habe jetzt eine Post-App und wenn ich ein Paket kriege von Amazon, kommt das in die App rein und ich kann dann einfach das mit meiner EID bestätigen und dann den QR-Code an eine x-beliebige Person weiterschicken per WhatsApp. Und er kann für mich das Ding in der Postfiliale abholen, das Paket. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Use Case, aber das zeigt nur, wie spielerisch einfach das geht. Und da muss ich mich nicht irgendwie kompliziert anmelden für oder sonst was, sondern ich lade mir die App runter, identifiziere mich und habe die Funktionalität da. Und das sind solche Use Cases, die wachsen werden.
Ich glaube, ich meine, wir haben doch gerade den super Use Case, dass wir alle für die PSD2 gekommen sind und wir alle SCA für unser Online-Banking brauchen. Nichtsdestotrotz muss man jedes Mal seine App oder was auch immer man hat für sein Online-Banking von dem jeweiligen Anbieter runter runterladen und sich eindocken. Und das wäre meines Erachtens mal eine super Sache, wo der Kunde sagt, okay, ich bin diesen ganzen Hassel los und ich kann ein Device nehmen oder eine ID und mich für alle Sachen anmelden.
Da sind wir doch schon bei Yes mit dem Bankenaccount.
Genau. Das ist der zweite große, den wir sehen. Ich nehme den Ball gerne auf. Ja. Die bieten die Online-Zugänge der Banken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken an, sagen selber, damit erreichen wir 35 Millionen potenzielle Kunden. Das gilt eben für die Identifizierung und die Authentifizierung. Auch hier bieten sie eine spontane Signatur mit QES, also eine EIDAS-qualifizierte Signatur an, wie Verimi das auch kann. Und wie gesagt, das sind die Online-Kunden von 400 Sparkassen und 900 Volks- und Raiffeisenbanken. Da wäre eine substanzielle Masse an Nutzern da, die ein Online-Konto haben. Jetzt muss man fragen, wie oft nutzen die das und kennen die ihr Kennwort. Aber das wäre eben hier so der nächste Schritt, zu sagen, hey, ich habe hier schon den Zugang bei meinen Banken, Sparkassen und das kann ich jetzt auch für andere verwenden. Das sind jetzt einfach zwei verschiedene Möglichkeiten, sowas zu nutzen. Ja?
Und wenn ich vielleicht daran gehe, als wir den letzten Podcast mit Frank gemacht haben, war das, Frank, ja dein präferiertes Modell. Wie siehst du denn jetzt da die Traktion im Markt und auch das Feedback von den verschiedenen Kunden, ob das jetzt stärker angenommen ist und wie ist vor allem die Traktion auch in Skandinavien da? Also vom ähnlichen Modell wie jetzt.
Ja, also Skandinavien ist eigentlich, ist der Drops sehr gelutscht. Das Ding nennt sich ja Bank-ID. Also wobei das, und das hat ja dann das Banken-Login komplett abgelöst. Mein präferiertes Modell an der Stelle war ja gewesen, die Kunden sind schon alle identifiziert. Ich habe das Login und nicht das miteinander kombiniere und ich nur noch ein Login für alle Online-Anwendungen habe, ist es umso besser. Interessanterweise, wenn ich jetzt nicht mal nach Skandinavien schaue, sondern eher mal nach Benelux, gibt es ja dort auch Verfahren in Niederlanden mit dem Namen IDIN, in Belgien mit ItzMe, die genauso ansetzen, die mehr oder weniger sagen, okay, ich nutze das existierende Banken-Login als Verifikations- und Authentifikationsmethode und übergebe die Daten dann in die jeweilige Anwendung und so weiter. Und das ist einfach, es ist nun mal so, Online-Banking, das kennen wir auch, das ist, da werden wahrscheinlich die Kollegen vom Icano auch bestätigen, das ist eine der Online-Anwendungen mit der höchsten Frequenz. Das ist da, wo ich es am meisten nutze. Und wenn ich es dann schaffe, mein Login wirklich für andere Zwecke auch zu nutzen, ist das eigentlich der richtige Weg. Da bin ich nach wie vor von überzeugt. Nur ich finde das Konstrukt Yes ein bisschen kompliziert, weil da wird zwischen Aktiv- und Passivbanken unterschieden. Was da ja grundsätzlich fehlt, ist dann auch, sage ich mal, außerhalb der Bankenwelt mit Partnern zusammenzuarbeiten. Also, wo kann ich es denn noch einsetzen? Das ist so ein bisschen, da muss man auch noch ein bisschen nacharbeiten aus meiner Sicht. Da hat Verimi zurzeit ein bisschen die Nase vorn.
Also ich denke einfach, der Mindset sowohl der Nutzer als auch in dem Fall der Banken ist einfach nicht so. Ja, das, was wir in Skandinavien, wie du es gesagt hast, Frank, seit 10 Jahren machen, da ist es einfach, ist es der natürliche Gedanke. Ja. Bei uns wird noch anders gedacht. Ja, da wird noch in Filialen und in persönliche Identifikation gedacht. Aber das wäre Yes als Zweiter. Und wir bei Signicat sehen, dass vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren erstmal in Deutschland vielleicht wirklich mehrere Systeme parallel laufen werden. Ja, drum und sich nicht eins in dieser Weise herauskristallisieren wird, wie man eine Bank-ID oder eine NEM-ID in Dänemark oder so hat. Ja. Deswegen Verimi und Yes. NetID ist nochmal so ein Seitenspieler, ja, eine Stiftung, gegründet auch von Schwergewichten, ProSieben, Sat1 Media, Mediengruppe RTL, United Internet. Die versuchen so ein bisschen aus eigener Aussage heraus so ein Gegengewicht zu Amazon, Facebook, Google Login zu sein, also eine Login-Allianz von deutschen Unternehmen. Die haben noch mehr Partner, also über 60 Partner, und die bieten Logins an in 4 Stufen, also von so einem ganz simplen Soft-Login, wo man eben
nicht unbedingt wissen muss, wer steckt denn da digital oder physisch hinter dieser digitalen ID, bis hin zu einer ganz stark verifizierten Identität, mit der man eben dann auch das DE-Mail machen kann, ja, also mit amtlich offiziellen und verschlüsselungsfähigen E-Mails. Das wäre der dritte gewesen und der letzte, wo ich persönlich relativ viel Hoffnung habe, ist der neue Personalausweis. Das ist ja so dann das deutsche Konterstück zur Bank-ID in Skandinavien. Da hat eben das Government gesagt, nicht wir lassen das die Banken machen und wir akzeptieren das dann, sondern man hat gesagt, nee, man macht was selber, was Hochsicheres, was technologisch ganz Ausgefeiltes. Und den Ausweis gibt es ja jetzt schon seit gut 10 Jahren. Und der hat eine Online-Ausweisfunktion, also wirklich sehr clever, ist bei 25 Millionen Ausweisen und Aufenthaltstiteln schon aktiviert. Bis nächstes Jahr, Oktober, sagt der Bund selber, sollen es ca. 37 Millionen werden, standardmäßig aktiviert und kann auch mobile ausgelesen werden. Und seit Anfang diesen Monats, also Oktober 2019, auch auf iPhones lesbar. Und ich war letzte Woche auf der Smart Country Convention in Berlin. Da hat der Stefan Klein, der Geschäftsführer von Governicus, ein bisschen erzählt über die App-Downloads von diesen Apps. Und die iOS-App wurde innerhalb von 2 Wochen 105.000 Mal geladen. Ja, also wirklich wie bei Apple üblich in ordentlichen Stückzahlen. Die Android-App innerhalb der letzten 2 Jahre, die gibt es schon länger, auch 600.000 Mal. Also wenn wir da hergehen und sagen, wir können den Ausweis hinter unser Smartphone legen und der liest das dann aus, nachdem ich eine 6-stellige PIN eingegeben habe und das in der Breite zu nutzen ist, denke ich, kann das auch nochmal wirklich ein richtiges Zugpferd werden.
Da habe ich eine Frage. Und zwar, wenn ich mir anschaue, also ich bin noch ein Besitzer eines alten Personalausweises, der aber jetzt im Dezember ausläuft. Aber die Freunde von mir, die technikaffin sind und die einen neuen Personalausweis haben, haben teilweise die PIN nicht oder haben die PIN vergessen oder wissen nicht, wo er liegt oder da klappt irgendwie nicht mehr einlesen. Also es sind zwar beeindruckende Zahlen, aber wenn man mal versucht runterzubrechen auf tatsächliche wirkliche Nutzer, die dann den richtigen Ausweis haben und die PIN haben und wissen, wie es geht, dann ist dann doch der Funnel etwas enger.
Ja,
wie eng ist er denn wirklich? Oder was ist denn wirklich das adressierbare Potenzial?
Holpert tatsächlich noch, aber ich sehe schon vom öffentlichen Dienst, also wir hatten da die Diskussion, auch es gab eine Podiumdiskussion zwischen all diesen 4 ID-Anbietern, und die Behörden und Gemeinden haben dann gesagt, hey, hört mal her, sollen wir wirklich diese 4 nutzen? Wer soll denn das bezahlen, wenn wir dann am Ende 4 Infrastrukturen brauchen und alles? Natürlich schön für uns als Aggregator, der alle 4 anbieten kann, ja. Aber ob sich das im öffentlichen Bereich durchsetzt, wage ich auch zu bezweifeln. Aber ich sehe den Willen des öffentlichen Bereichs, das ernsthaft zu schieben. Auf dieser Konferenz zum Beispiel hat Berlin kostenlos angeboten, oben jeder, der auf der Messe war, und es waren über 10.000 Besucher auf der Messe, kann mit seinem Ausweis vorbeigehen und den PIN freischalten lassen, und wenn er nicht mehr hat, geht er einfach hin und überlegt sich einen neuen und kann den dann vor Ort an dem Gerät quasi direkt festlegen. Sowas kann ich mir durchaus in jedem Bundesland vorstellen, ja, dass man das so schiebt und es einfach kostenlos anbietet und nicht sagt, wenn du die PIN vergessen hast, musst du auf die Gemeinde gehen und 12 € zahlen und dann schalten wir es dir wieder frei. Also da auch eine positive Einstellung im öffentlichen Segment und das dann auch auszubreiten. Im Moment bietet diese neue Personalausweis-App, sagt in 189 oder 198 Anwendungen kann ich das nutzen in Deutschland. Ist natürlich auch zu wenig, aber ich sehe den Wunsch und den Willen, was zu tun. Und mit dem neuen Transparenzgesetz im öffentlichen Bereich muss es ja sowieso kommen. Ja, also da wird sich einiges ergeben, denke ich.
Ja, also es sind 2 Sachen, die noch reinspielen. Also das Thema EDIAS spielt da auch noch eine Rolle rein. Und das ist ja die anerkannte Methode vom Bund, die in das Verfahren eingemeldet haben. Auch einer der ersten dort, die europaweit anerkannt worden ist. Ich kann mich mit meinem neuen Personalausweis bei der schwedischen Steuerbehörde anmelden. Das geht. Es ist allerdings nicht nur, dass es super wenig User gibt. Also ist das eine. Das zweite ist, es ist technisch noch nicht so richtig ausgereift. Also wenn ich zum Beispiel jetzt beim Kraftfahrtbundesamt meinen Punktestand auslesen will, was ich ja machen kann mit dem neuen Personalausweis online, da muss ich zum Beispiel die App im Hintergrund geladen haben. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann komme ich auf eine weiße Seite mit einer Fehlermeldung auf meinem PC. Ja. Und das sind solche Sachen, ich glaube, das ist da steigen dann Technik nicht Affine sofort aus und sagen, es funktioniert nicht. Ich glaube, an der Stelle, wenn man es dann weitertreibt und weiterarbeitet, wäre es top. Noch besser wäre es im Übrigen, wenn ich den Ausweis nicht mehr brauchen würde. Also wenn ich die App weiterentwickle und sage, ich melde mich einmal mit dem Ausweis an, nutze den als Kartenleser und speichere das dann in der App und brauche dann den Ausweis auch nicht ständig mit mir zu tragen. Weil so habe ich wieder zwei Medien. Habe ich einmal mein iPhone oder mein Android-Handy, dann habe ich noch meinen Ausweis und damit bin ich wieder nicht so agil unterwegs wie nur mit einer reinen Bank-ID, wie ich es aus Skandinavien kenne oder auch aus Belgien und Benelux zum Beispiel.
Wenn ich da gleich einsteigen darf, Frank, also das Erste, was du sagst, gebe ich dir vollkommen recht, jede Anwendung im öffentlichen Bereich ist grausam, ja, mit Ausweis oder ohne. Aber das ist eine User-Experience-Geschichte. Und ich meine, das predigen wir ja seit Jahr und Tag. Also so eine Lösung fällt mit der User-Experience. Und man kann es aber gut machen. Ja, und das ist auch das, was wir unseren Kunden immer wieder sagen. Und der zweite Aspekt, den du reinbringst, natürlich, den einmal einlesen und dann in einem Secure-Element auf dem Smartphone zu haben, ja, bin ich vollkommen deiner Meinung, sehe ich auch. Da gibt es auch unter anderem diese Optimus Working Group, die schaut, wie man sowas gestalten kann, damit auch das Government in dem Fall sagt, ja, dann ist es so geschützt, dass es nicht nur eine Kopie ist, sondern dass es quasi das trustworthy Original ist. Also auch da gibt es langsam Schritte und dieses Optimus läuft schon seit eineinhalb Jahren und wird nächstes Jahr abgeschlossen sein. Da kommt dann also ganz konkret eine Anwendung und auch ein Paper und ein Vorschlag raus, den andere wiederverwenden können. Ich denke, auch da bewegt sich langsam was, ja.
Ich denke, es muss einfach simpel sein, ja, dass du wirklich keinen Medienbruch hast und einen einwandfreien Weg, den der Kunde versteht, ja, auch technisch versteht und den er gerne wieder macht. Ich war heute auf der Homepage von Ausweis-App und da kommen als erstes mal, ich glaube, zwei große Warnmeldungen, was alles nicht geht. Das ist natürlich eine Mindset-Sache, ne? Achtung, Apple hat ein neues Update, jetzt geht Folgendes nicht. Das ist natürlich dann auch, schreckt natürlich auch ab und zu sagen, okay, wir bringen eine Beta-Version raus und probiert. Aber das ist der Deutsche ja auch nicht so zwingend gewohnt. Ja.
Aber ich habe es am Wochenende meinem Vater mit 75 installiert auf seinem iPhone und er war ganz happy und konnte es verwenden. Ja. Also das ist dann auch ein positives Beispiel.
Das stimmt. Aber es hapert an den Use Cases da wieder. Also ich glaube schon, und wenn ich es wirklich schaffe, das wirklich im Smartphone zu haben, kriege ich die super User Experience hin, dann kann ich von der einen App in die nächste direkt reinspringen, ohne dass ich das im Hintergrund geladen haben muss und. Dann kommen wir dem Wunschszenario meinerseits sehr viel näher.
Ja, da können wir noch viel lernen von den Skandinaviern. Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, es geht zwei Sachen. Das eine ist ja Zwang und das andere ist User Experience. Und das ist ja wie in Skandinavien auch. Und du sagst, okay, ich kann das benutzen, um die Steuererklärung jetzt mal beispielsweise abzugeben. Das muss ja jeder Deutsche auch machen, es sei denn, ich lasse ihn nur den Steuerberater abgeben. Aber gut. Und dann habe ich ja auch ein Medium, wo ich heute auch schon sage, ich brauche bestimmte Login-Zertifikate, hast du nicht gesehen, um das offiziell einreichen zu können. Und wenn man dann das nimmt und kombiniert mit der, ich sag mal, Journey, die er vielleicht einmal im Monat macht, dann wäre es natürlich... hat man beide Kundengruppen abgefrühstückt sozusagen. Die beide Hälfte.
Ja, Murat und Sebastian, ihr seid ja letztendlich dann einer der Hauptanwender, wenn ihr das euren Kunden anbietet. Angefangen, wie wir eben gesprochen, PSD2 bis ins Online-Banking. Wie seht ihr das denn? Bietet ihr auch im Hinblick auf eure Erfahrungen aus Skandinavien solche Lösungen jetzt demnächst stärker auch euren deutschen Kunden an? Oder wartet ihr erst mal, wer sich etabliert, schiebt den Markt mit an, indem er auf den einen oder anderen setzt? Wie ist eure Strategie da?
Also generell wollen wir natürlich den Skandinaviern folgen, weil die machen uns das vor und so soll es dann irgendwann laufen. Wenn wir jetzt Projekte haben bei uns in der Bank, dann heißt es, okay, in Skandinavien sei es PSD2, ja, wir nehmen Bank-ID und NEM-ID und wir Deutschen, was macht ihr? Machen wir natürlich erstmal ein langes Gesicht.
Das stimmt.
Und von daher sind wir natürlich im Dialog und gucken, okay, was für Möglichkeiten haben wir, um das in Deutschland verbreiteter zu machen oder unseren Kunden zugänglicher zu machen.
Wir kommen ja aus einer Customer-Journey-Ecke. Ne? Also wenn wir uns mal anschauen, ich habe ja vorhin kurz gesagt, wir sind in dem Bereich Direktkundengeschäft, das heißt alles, was man so als Bank macht, im Online-Betrieb sozusagen, also Aktivgeschäft, Passivgeschäft, Versicherung, all das, was wir da machen. Und da hast du einen ganz anderen Case, als wenn du überlegst, wir sind ja auch stark im Absatzfinanzierungsgeschäft. Das heißt, wir haben ja auch POS-Geschäft vor Ort, wo man das Thema Unterschrift, Legitimation und so weiter und so fort auch nochmal irgendwie von der Journey anders betrachtet. Das heißt, was der Sebastian eben gesagt hat, klar, wenn wir mit unseren schwedischen Kollegen sprechen, die erzählen dann, ja, ich benutze meine Bank-ID 5-mal am Tag für etliche Use-Cases. Ja. Versus wir dann hier überlegen tatsächlich, okay, wie kriegen wir einen sinnvollen Use Case hin, dass der Kunde dann auch erkennt, okay, das macht für mich Sinn, das zu nutzen. So, ne? Weil wenn ich jetzt ganz doof gesagt einen Ratenkredit irgendwie im Angebot habe, normalerweise macht der Kunde damit einmal was, das heißt, er macht einen Ratenkredit, ne? Und dann ist in der Regel Ruhe sozusagen. Ne? Das heißt, wo ist der Use Case? Für ihn ist es natürlich nett, wenn er dann halt das Ganze direkt machen kann und ohne Papier und ohne alles und ultra schnell und so weiter und so fort. Die Frage ist halt nur, endet dann die Journey damit, als Erlebnis damit? So, ne? Und ich glaube tatsächlich, die relevanten Use Cases, das ist nachher der Schlüssel, um das Ganze zu pushen.
Aber wie ist denn die User Experience beim KYC, wenn ich jetzt bei euch im Möbelgeschäft stehe und eine Warenfinanzierung und Absatzfinanzierung für die Küche oder den Kleiderschrank beantrage? Macht ihr da schon Einlesen des NPAs oder ist es ganz klassisch, irgendjemand schaut sich einen Personalausweis an oder gar schickt die Kunden zur Post zum Postident?
Selbstverständlich ist im Deutschen jeder Weg offen. Und wir können auch wahrscheinlich schon sagen, welchen Weg er wegen gehen wird, aber nein, in der Tat ist es so, dass wir die Family-Schalter bei IKEA haben und der Kunde natürlich auf unseren Self-Serve-Terminals seinen Antrag automatisch IKEA-Prinzip eingibt, Self-Serve-Terminal, genau, und den Kreditantrag dann noch einmal verifiziert werden muss. Der Kunde wird identifiziert und das macht der Mitarbeiter bei IKEA. Von daher ist, sag mal, diese Identifikation sauber und durch. Wenn er natürlich im Online-Geschäft ist, dann bieten wir ihm die Möglichkeit, dann weiterhin zu IKEA zu gehen, das klassische geliebte Postident zu machen oder einen Online-Ident mit unserem Anbieter zu durchschreiten.
Das heißt, ihr macht komplett alles und richtet euch da nach dem Kunden. Aber wie ist dann der Anteil von NPA, KYC? Ist das schon signifikant einstellig oder noch niedrig einstellig und nicht vorhanden? Wie ist denn da so eure Erfahrung?
Also ich glaube, ich kann sagen, es ist so gut wie nicht vorhanden.
Okay.
Also im Onlinehandel, ich muss wirklich sagen, der signifikante Anteil macht noch das Postident. Und lustigerweise wollen unsere Kunden auch das Postident machen. Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Sache ist. Natürlich versuchen wir auf diversen Kanälen zu pushen, was er für weiter digitale Möglichkeiten hat. Kommen aber auch ehrlich gesagt oft das Feedback, nein, ich gehe lieber zur Post.
Ich glaube, das ist tatsächlich das Zielgruppenthema. Ne? Das heißt, wenn ich mir natürlich anschaue, unser Hauptkunde an der Stelle, der dann halt im Einrichtungshaus da irgendwas beantragt, macht und tut, der hat eine gewisse Erwartungshaltung. So, ne? Das heißt, der geht da hin und will eigentlich irgendwie Möbel, Sofa, Couch, was weiß ich mitnehmen und geht dann, damit es halt das größte Sofa ist, irgendwie mit einer Finanzierung dann raus. So, ne? Und primäres Ziel ist nach wie vor zu sagen, okay, ich hätte gern die Couch mitgenommen und nicht, ich brauche eine Finanzierung. Ne? Und da ist halt der Weg, den man Kunden anbietet, der beschäftigt sich gar nicht damit. Dem geht es nicht um das Tempo, sondern der sagt, okay, alles klar, ich will jetzt das Zeug haben und was ist der schnellste Weg jetzt in dem Falle? Und das ist halt der im Store oder halt ich muss es im Vorfeld irgendwie organisiert haben. So, ne?
Meistens hat die Couch ja immer eine Lieferzeit. Ne? Da ist es gar nicht mal so relevant am Ende des Tages. Wir sehen das auch, wobei wir momentan einen Shift sehen. Also bei unseren Projekten, wo wir das Onboarding begleiten, war bis vor kurzem, also Post-Ident wirklich weit vorne. Warum auch immer. Sicherlich auch ein bisschen die Hemmschwelle, da werde ich videomäßig aufgenommen. Das ist so eine Hemmschwelle, die wir gesehen haben. Aber in den letzten Monaten, gerade das letzte halbe Jahr, schwenkt das gerade sehr zugunsten vom Video-Ident. Einfach aus dem Thema Convenience heraus. Ja. Ich kann das direkt im Anschluss das Thema durchmachen und bin dann auch fertig und muss dann nicht nochmal irgendwo zu irgendeiner Uhrzeit bei einer Postfiliale sein. Das ist dann schon, also ich meine, das ist ja auch wesentlich komfortabler geworden, dass Ident, also früher waren ja auch relativ viele Nationalitäten ausgeschlossen. Das ist ja heute inzwischen eher andersrum. Das sind ja eher die Exoten ausgeschlossen. Auch das Thema, wann ist der Service erreichbar, wurde ja erheblich verbessert. Das ist ja fast inzwischen 24/7, nicht ganz, aber sind wir schon ganz dicht davor. Und das ist natürlich das Thema Convenience, User Experience, treibt das voran. Und wenn ich das dann nochmal weiterdenke, bin ich gar nicht mehr irgendwie auf was warten muss, damit ich eine Verbindung zu einem Video-Ident-Dienstleister hinbekomme, sondern das direkt, was ich, mit einem neuen Ausweis, mit der App oder einem sonstigen Identifikationssystem machen kann, das ist dann der nächste Schritt. Das wird dann auch kommen.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch.
Und nochmal, Moritz, Sebastian, wenn ihr, also wir haben jetzt einen Prozess, ich bin Neukunde und beantrage jetzt eine Absatzfinanzierung im Warenhaus. Aber wenn ich jetzt mich dann einlogge ins Online-Banking oder jedenfalls Cross- und Upselling auf andere Produkte, auf eine Kreditkarte oder nochmal dann on top ein Barkredit statt der Absatzfinanzierung, wie ist denn dann die Authentifikation für das Online-Banking bei euch? Ist das ganz klassisch Benutzer und Passwort mit TAN oder wie habt ihr es im Rahmen der PSD2 umgesetzt?
Also Passwort mit TAN, das ist so, dass wie der Kunde in das Online-Banking reinkommt. Natürlich ist es so, tatsächlich, wenn man sich die Lösung anschaut, ne, die wir momentan anbieten, und dann die Lösung anschaut, was möglich wäre, na, ist natürlich so ein Zustand, wo man sagt, alles klar, ich habe eine qualifizierte Unterschrift, ich habe halt vielleicht nur einen, so aller Skandinavien, ein Bank-ID, mit dem ich meine gesamten Geschäfte machen kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich so ein Wunschszenario, überhaupt gar keine Frage. Ne? Aber was ich vorhin auch kurz meinte mit der Zielgruppe, ich glaube, man darf den Kunden echt nicht vergessen auf der Strecke, weil überall dann, wenn uns jetzt, sagen wir mal, die Experten irgendwie, wenn die solche Lösungen sehen, hören, irgendwie das Leuchten in den Augen aufgeht und so weiter und so fort, kann es halt schon mal passieren, dass bei dem Kunden nur die Alarmglocken läuten. Ne? Weil er natürlich eine gewisse Sorge und Angst davor hat, dass wenn jetzt diese Identifikationsmöglichkeit wegkommt und so weiter, dass jemand halt in seinem Namen Geschäfte tätigen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist etwas, was man halt nicht außen vor lassen darf. Deswegen sind wir ja auch als Bank so aufgestellt, dass wir dem Kunden sagen, okay, es gibt nicht nur den einen Weg, wie du dich legitimieren kannst, wie du Verträge abschließen kannst, sondern es gibt mehrere. Das heißt, es ist am Ende des Tages deine Entscheidung, welchen Weg du nutzt. Das heißt, wir pushen nicht gezielt einen Kanal, weil wir nachher, sagen wir mal, die Entscheidung mit dem Kunden nicht abnehmen möchten.
Und da denke ich auch, das ist einfach noch der alte Mindset, ja, der Deutschen. Und ich sehe das im IT-Umfeld. Ich habe viele, viele Jahre versucht, das Thema Cloud in dem Markt zu etablieren. Und vor 10 Jahren war das absolut undenkbar, ja, dass jemand gesagt hat, oh, Cloud-Lösungen, wie auch immer. Und heute ist es durchaus verstanden und auch akzeptiert. Ja, also ich bin nebenbei noch Lehrer. Wir haben in der Schule direkt für die iPad-Klassen der Kinder einen Cloud-Zugang, wo sie alle Daten für den Unterricht von überall im Zugang haben. Und das wird auch von den Eltern und von den Kindern verstanden und akzeptiert und ist auch kein. Ich meine, anfangs haben wir immer diskutiert, oh, wo sind die Daten und welche Daten sind wo. Ja, aber ich sehe einfach, Schritt für Schritt ist das Verständnis da. nutzen es die Menschen, verstehen es immer mehr und ähnlich erwarte ich das bei Electronic Identities dann auch. Ja? Irgendwann wird jeder über Post einen lachen, ja, und sagt, wie, ich muss jetzt dann noch mal eine Woche warten, bis ein Brief kommt oder so. Ja? Also ich glaube, der Shift wird auch passieren.
Ja. Ja, ich glaube, also jede Methode hat seine Schwächen, seine Nachteile und natürlich ist das Thema Sicherheitsbedenken. Also ich glaube, es gibt ja inzwischen Anbieter, die schicken dir eine Latexmaske für 400 Euro und dann kannst du mit einem geklauten Personalausweis x-beliebige Konten öffnen. Also das geht auch. Also ein Videoagent ist dann nicht unbedingt sicherer und bei der Post, der Mitarbeiter guckt ja auch nicht unbedingt auf den Menschen, der da ist. Wenn es halbwegs ähnlich aussieht, geht das auch durch. Im Übrigen ist es ja so, dass die Risikobewertung eines Post-Idents Richtung Fraud höher ist als beim Video-Ident, weil ein Verbrecher normalerweise ungern per Video aufgenommen werden will. Das ist so das Thema. Und ich glaube auch, was die Skandinavier irgendwann mal verstanden haben, war dieses Thema Sicherheit. Das ist so, geht so ähnlich wie die von Kurt angewendete Cloud. Also wenn ich jetzt User Password TAN, wenn ich als Bank meine eigene Infrastruktur ständig up-to-date halten muss, ständig darauf achten muss, dass nicht irgendein Mitarbeiter meine Datenbank an irgendeiner Stelle geöffnet hat und so weiter, und ich diese Infrastruktur jetzt für jede Bank habe und das zigmal, dass es da irgendwo ein Schlupfloch geben wird, ist das Risiko vielfach größer, als wenn ich das alles zentralisiere und versuche wirklich ein Fort Knox zu bauen. Und nicht mehr über das Argument Sicherheit versucht, irgendwie in Wettbewerb zu kommen, weil Sicherheit muss ich so oder so bieten, egal mit welchem Verfahren.
Ja. Ich glaube, wir haben noch einen Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das ist das Thema Business Case. Wenn ich mir gucke, was kostet ein Post-Ident, das wissen wir alle, keine Ahnung, 5 Euro oder was. Ja. Und wenn wir dann gucken, okay, was kostet mich ein Online-Ident plus eine QAS, das ist teurer. Ja, und solange das nicht günstiger wird, oder sagen wir mal so, als ein Verfahren gibt, das den Banken oder wem auch immer Unternehmen gibt, die Kunden günstiger und nicht permanent erneut identifizieren zu müssen, dann ist da wahrscheinlich auch ein gewisser Druck da, das auch umzusetzen oder der Wille. Ne? Das ist dann nicht nur Customer Journey, sondern auch Partner Banking Journey. Und ich würde noch kurz zu Jochens Frage zurückzukommen, was macht der Kunde beim IKEA? Und das ist für mich ein sehr wesentliches Thema, dass wir brauchen in Deutschland für einen Kreditvertrag eine Ausweiskopie. Und die zu bekommen, ist nicht so einfach in digitaler Form in Kombination mit einem Ident. Und das ist für mich eine Hürde, die sehr hoch ist und wo es im Moment für mich keine Lösung gibt. Es sei denn, ihr stellt mir jetzt eine vor.
Da bin ich zu wenig Jurist drin, aber ich dachte immer, wenn ich das digital machen kann, gibt es da keinen Ausweg?
Kurt? Nein, also ich meine, der neue Personalausweis als hoheitliches Dokument und als von eIDAS als notifiziertes EID vom Level High, da brauchst du nichts weiter. Also der ist komplett für alle Dinge Schriftform gleichwertig. Also da brauchst du nicht eine Kopie vom Ausweis mehr.
Ja, da stimme ich dir zu. Das ist die einzige Ausnahme. Genau. Wenn ich jetzt mal an Jess und Verimi denke, an digitale Identitäten, dann hilft mir das nur zum Teil bei Kreditverträgen weiter, wo unser Kerngeschäft ist. Ne?
Das hängt dann immer wieder davon ab, wie du es machst. Und ich schulde dir auch noch eine Antwort, Sebastian, die kommt noch diese Woche. Aber das hängt davon ab, ob nach welchem Gesetzesartikel du das machst. Also wenn du sagst, hier, ich mache das nach dem GWG-Gesetz und lass einen Dritten für mich identifizieren, ja, so wie es ein Yes-System macht, dann brauchst du das, korrekt, ja. Wenn du aber über wieder dann die Stufe eIDAS gehst und sagst, wenn du mit einem eIDAS Level Substantial ID plus einer QES hast, dann brauchst du auch keine Bildkopie mehr. Aber du brauchst dann einfach diese also, und wieder Deutschland spezifisch, nicht nur die eIDAS ID plus die QES, sondern in Deutschland brauchst du noch eine Transaktion dazu, die du gemacht hast. Ja? Also das wäre die zweite Option, die du verwenden kannst. Ja.
Und das dann natürlich bei Instant Decisioning und Instant Auszahlung, wenn du dann, hast du wieder einen Medienbruch dabei. Die Frage ist das wieder, ob das die Customer Journey ist, die wirklich der Kunde möchte, der online am Rechner sitzt und sagt, oh, wie in guten alten PayPal-Zeiten überweise ich dir mal einen Cent und du gibst mir den Code, den fünfstelligen.
Ja, ist klar. Das musst du dann wieder machen. Und wenn sich der Kunde dann zweimal oder dreimal in seinem Online-Konto anmelden muss, ist das natürlich auch nicht schön. Ja, da muss man noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man das macht. Ja.
Aber zurück zu der ursprünglichen Aussage. Ich glaube, das Thema Business Case und Kosten. Klar, das eine ist, du kannst es natürlich über das Thema Abbruchrate refinanzieren, ne, wenn du schaffst, deine Abbruchrate geringer zu halten. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema Transaktionskosten, ganz klar. Also was kosten Post-Ident, was kosten Video-Ident, qualifizierte Signatur. Und wenn ich mir mal Preisbenchmarks angucke, aus den Nordics, aber auch meinetwegen aus Belgien oder den Niederlanden, da ist noch Musik drin und das wird auch in die Richtung gehen.
Was kostet denn Nordics und Niederlanden? Also ist es auch in dem 5-Euro-Dimension oder deutlich günstiger? Ich nehme an, deutlich günstiger.
Also die Masse macht's, ne? Also je mehr Geschäftsvorfälle ich habe, umso günstiger wird es. Also wenn ich Bank-ID in Schweden sehe, was, glaube ich, das am meisten genutzte ist, einfach pro Tag, pro Nase, da bin ich irgendwo im 20-Cent-Bereich. So, das ist unschlagbar. In Belgien bin ich bei 1 bis 2 Euro. Je nachdem. In Niederlanden habe ich für das ID-Login 50 Cent. Wenn ich da jetzt noch jemanden identifizieren muss obendrauf, dann zahle ich nochmal 3 Euro. So, das ist aber dann Stand heute. Das wird sich dann aber auch weiterentwickeln, je größer meine Stückzahlen werden.
Ja, wenn wir die Zahlen kriegen, dann bin ich dabei.
Wobei ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen dem normalen Login. Also jetzt, ich glaube, ihr wollt nicht jedes Mal 20 Cent oder gar mehr bezahlen, wenn ich ins Online-Banking reingehe.
Nee,
das ist Ident. Weil für Ident ist natürlich ein super spannender.
Ja, genau. Aber Login wird dann auch jedes Mal günstiger. Und auf der anderen Seite habe ich keine Infrastruktur mehr, die bei mir liegt, um das Thema Sicherheit abzufrühstücken. Das ist faktisch so. Ja.
Klar. Ja. Aber die sind, wie gesagt, 10 Jahre weiter als wir. Ja, das muss man einfach auch im Kopf behalten. Und ich denke, da werden wir auch hinkommen.
Ja, wobei ich immer noch die Hoffnung hege, dass wir keine 10 Jahre brauchen, weil wir einfach den Sprung mit dem Thema Mobil, also als die ganzen Verfahren in Skandinavien etabliert, gegründet worden sind und sich langsam etabliert haben, gab es noch kein Smartphone. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Deswegen haben wir eigentlich die Chance, nicht 10 Jahre zu warten.
Ja, und aus meiner Sicht bietet natürlich die PSD2 jetzt auch eine wunderbare Möglichkeit, mit einer starken Authentifikation der Transaktionen hier beim Kunden, wo jetzt ohnehin ein Wechsel der Authentifikation notwendig ist von der Vergangenheit zur Zukunft, natürlich da eine wunderbare Steilvorlage, solche Dinge mit anzubieten.
Ja, voll. Also ich sehe es genauso. Vielleicht sogar der nächste Schritt ist 3D Secure 2.2, wo alle hin müssen. Denn ich glaube, ein Großteil der Zukunft liegt weiterhin bei Kreditkartentransaktionen. Wenn wir dann noch die SCA oben drauf setzen, braucht es jeder Kunde täglich. Also ich sag mal, jeder Kunde übertrieben, denn wir sind noch Deutsche. Das heißt, wir haben schon mal 50% Bargeld. Aber ich sag mal, die wachsende Minderheit, die gerne noch online einkauft, die wird natürlich dann vermehrt den Bedarf haben eines übergreifenden Instruments, um solche Zahlungen durchführen zu können. Oder wir machen halt den Rückschritt und jederzeit nur noch per Rechnung, dann können wir es umgehen.
Ihr als Ikano-Bank, wenn ihr jetzt im Kartengeschäft über 3D Secure nachdenkt, über 3D Secure 2.0, wie geht ihr das an? Versucht ihr dann jetzt...
Ja. Jochen, bist noch da?
Ja, ich höre ihn auch nicht mehr, er ist verschwunden. Jetzt ist er stumm. Ist die Batterie vom...
Von so ein Pet-Pot-Ding.
Vom Pot leer.
Aber das gibt uns ja Zeit, die Frage vorzubereiten, die Antwort mal.
Genau, ihr als Icano-Bank.
Ja. SCR ist schwierig. Ich meine, dadurch, dass wir auf Common-Systemen laufen oder sagen wir Common-Prozessen, die ja gerade der Benefit von unserem Company-Setup ist, hängen wir so ein bisschen automatisch von den Schweden ab. Dadurch, dass wir ja eine Zweigniederlassung in Deutschland sind, sind wir schwedisch reguliert. Also die FSA gibt uns ist die maßgebende
Regulator,
an den wir uns binden müssen. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, für 3D Secure oder PSD2 nehmen wir die Bank-ID und binden die an. Da müssen wir irgendwo einen Cut machen in Deutschland, um zu sagen, okay, wie setzen wir 2.1 respektive 2.2 auf nächstes Jahr? Und was für lokale Möglichkeiten haben wir, Themen, die einfach nicht schwedisch sind, bei uns umsetzen zu können. Ich meine, der Schwede macht sich das relativ einfach, was er auch ruhig machen kann, weil er hat die Technik und kann darauf aufbauen. Und wir sind so ein bisschen PIN und Unterschrift und lauter solchen Themen fallen gar nicht mehr in den Anwendungsbereich bei der Umsetzung hier. Jochen wieder da?
Ja, bin wieder da.
Was war nochmal die Frage, Jochen?
Genau das, wie ihr das mit der PSD.
Oh. Jetzt ist Jochen wieder weg, oder?
Mhm. Ja. Ja.
Aber ich glaube, was man ganz klar sagen muss, ne, wenn es um das Thema Kreditkarte oder Transaktionen und Nutzung für die Zukunft geht und so weiter und so fort, das ist schon die Richtung, in die es dann eigentlich nachher gehen wird. Ne? Weil am Ende des Tages so wiederkehrende Transaktionen. Einmal aufgesetzt, einmal legitimiert, einmal was auch immer gemacht. Und dann lässt das halt durchlaufen, weil es hat so viele Vorteile für den Kunden, für den Händler. Ne? Der hat kein Interesse mehr daran, dass der Kaufprozess, den der Kunde durchläuft, dass der nochmal unterbrochen wird, weil er jetzt irgendwie einen Kredit beantragen soll oder eine Finanzierung machen soll oder sonst was. Ja. Alle sind jetzt irgendwie auf den Trichter gekommen, tatsächlich nach so vielen Jahren, dass die Kundenbeziehung das Entscheidende ist. Und sie fokussieren sich dementsprechend darauf.
Aber ist der Zug nicht ein Stück weit abgefahren? Also hat nicht jeder irgendwas für PSD2 und Strong Customer Authentication installiert und das sieht jedes Mal anders aus?
Ja, das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Ich meine, der Deutsche, ich weiß nicht, wie viel Prozent noch MTAN benutzen. Ich glaube, irgendwann habe ich mal 67% gelesen. Und MTAN ist ja auch im Moment noch ein Graubereich. Und der wird wahrscheinlich auch wegfallen. Das heißt, der Deutsche kriegt keine MTAN mehr. Was nehmen wir dann? Und dann ist natürlich das Thema, okay, du musst irgendwie mobil gehen und du musst wahrscheinlich eine App nehmen, um die SCR durchführen zu können. Und dann hast du natürlich, wer kein Smartphone hat, ist dann erstmal abgeschnitten und es braucht Alternativen.
Ja, definitiv.
Aber du hast recht, Frank. Der Zug ist sozusagen schon abgefahren. Und dadurch, dass es auch kein Standardverfahren oder die Standard-App gibt, das wäre ja, das meinte ich am Anfang, wenn wir jetzt sagen, wir hätten jetzt die PSD2 genutzt, die deutsche Landschaft, um ein Device einzuführen, sei es durch den Regulator mit Steuer-ID oder hast du was auch nicht gesehen, einen Anknüpfungspunkt, um das zu pushen und hätte es sozusagen, die PSD2 ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, hätte das vor 3 Jahren angefangen, gesagt, pass mal auf, Freunde, wir machen jetzt mal nicht das Desaster Gesundheitskarte oder neue Personalausweis, sondern wir führen ein Medium ein, machen es mal richtig und planen das, dann wäre es, glaube ich, auch eine gute Sache geworden, wo wir heute dann wahrscheinlich drüber lachen würden.
Ja, und vor allen Dingen hätten wir ein Medium gehabt, was dann das Henne-Ei-Problem am Ende des Tages löst, weil es dann jeder nutzen kann und dann jeder auch nutzt oder nutzen muss vielmehr. Und dann, daraus hätte das dann ja sicher auch dann weiterentwickeln können, völlig richtig.
Von der Deutsche ist ja sowieso, ich sag mal, misstrauisch. Ne? Ich meine, das war ja mit den ganzen NFC-Payments, das erste, was man gekriegt hat, war ein NFC-Blocker auf den Veranstaltungen, sagt, okay, was mache ich mit meinen Daten? Und der Ansatz ist ja meistens immer, zumindest, jemand will mit meinen Daten Geld verdienen. Ja, ich gebe meine Daten deswegen aus Prinzip schon gar nicht mehr her, weil ich das Gefühl habe, jemand macht was mit meinen Daten und ich weiß nicht wer. Und diese Unsicherheit führt schon gepaart mit den diversen Verfahren, die es gerade gibt, eigentlich zu einer inneren Verweigerung, irgendwas Neues zu benutzen, was in diese Richtung geht.
Deswegen bin ich mal so gespannt darauf, was wirklich, ob wirklich jetzt eine Verschiebung gibt Richtung Rechnungskauf wieder. Weißt du? Die Erwartungshaltung ist tatsächlich, dass den Leuten das alles viel zu kompliziert geworden ist und dass dann statt halt irgendwie zu sagen, ich brauche jetzt eine App, ich brauche jetzt noch was auch immer, um dann halt meine Pizza zu bezahlen zu können, ob dann ich einfach sage, okay, ich wähle jetzt Anbieter A, B, C und mache es einfach nur noch per Rechnung.
So. Ja, wobei das sehe ich nicht so. Also ich meine, auch als Apple hier sein Payment mit dieser Uhr da eingeführt hat, ich meine, das hat ja abgehoben, auch hier in Deutschland, wie nichts Vergleichbares. Also ich glaube nicht, dass es generell so die Angst vor dem, wer macht was mit meinen Daten ist. Wenn es wirklich einfach und gut gemacht ist, dann nutzen die Leute das auch, denke ich.
Ja. Das ist wirklich der Punkt, den du zum Schluss gesagt hast. Und auch mit dem Beispiel mit dem Cloud fand ich total, konnte ich total nachvollziehen. Ne? Weil am Anfang war es wirklich so, alle hatten ein Problem damit. Bis dann der Erste verstanden hat, wenn ich jetzt ein Foto mit meinem iPhone mache, dann ist auch mein iPad auf meinem Rechner. Das fand jeder geil, ne? Weil der Use Case macht aber.
Also mein Dings ist auch immer ein bisschen, ich meine, den Chaos Computer Club, so sehr ich ihn liebe und auch jeden seiner Jahreskongresse, die sie da in Leipzig im Dezember abhalten, besuche. Aber ich meine, das sind halt diejenigen, die wann immer was Neues rauskommt, neuer Personalausweis oder Gesundheitskarte oder wie auch immer, auf den Schwachstellen rumhacken, ja. Aber auf der anderen Seite eben all die Schwachstellen, die ein Facebook und ein Google und ein was auch immer Social Login hat, der wird von jedem irgendwo übersehen oder akzeptiert, ja. Also man müsste da irgendwo fairer sein, ja. Also die Leute nutzen Facebook und Google Login, ohne drüber nachzudenken und WhatsApp und was immer. Also darum ist auch für mich dieses, wer macht was mit meinen Daten, ist, glaube ich, nicht so das Kernproblem, ja. Es muss, also es ist einerseits dieses Messaging, so wie du sagtest, ja, es gab zuerst RFID-Blocker und NFC-Blocker. Ich weiß gar nicht, ob wir in Deutschland die einzigen sind, die sowas kaufen. Ja. Aber es
ist aber auf der anderen Seite sind ja die Nutzerzahlen und die ganzen Terminals und die Anzahl der Transaktionen, die per NFC laufen, sind ja abgegangen wie Luzi. Also von daher... Ja. Sobald es einfach wieder diesen Use Case gibt, ja, ich halt einfach meine Karte davor und gut ist, oder mein iPhone oder sonstiges Device Pay, das ist einfach viel einfacher. Und dann treten automatisch diese ganzen Bedenken wegen Daten und so weiter im Hintergrund, ja, weil einfach die Convenience überwiegt und das sonst immer gerne als Ausrede genommen wird, sich nicht mit was Neuem zu beschäftigen. Und das heißt, ich muss wirklich diesen Weg gehen, die Leute zu überzeugen, dass es wirklich einfacher ist.
Obwohl ich muss sagen, dieses NFC gibt es ja bei Kreditkarten seit Jahren. Ich finde, der richtige Push erst gekommen, wo man gesagt hat, ich mache die Girocard kontaktlos und damit muss ich ja zwangsweise die Akzeptanz auch erweitern. Und erst dadurch ist es meines Erachtens durch die Decke gegangen. Mit den Kreditkarten hätte das theoretisch auch schon vor 3 Jahren passieren können.
Ja, das ist Thema Infrastruktur und es ist dann auch wieder Thema, in welchem Land ich gerade unterwegs bin, ne? Ja, wenn ich mir das angucke, also Polen oder Großbritannien, da ging das auch schon mit der Kreditkarte durch die Decke. Und da ist es wieder wirklich dieses Thema Gewohnheitstier. Und wenn ich dann einmal geschafft habe, dass die Girocard, was ja immer noch am POS die meist eingesetzte Karte ist, dahin gebracht habe, dann lerne ich das auf einmal. Und ich glaube, die Kreditkartennutzer haben es auch schon vorher verwendet. Hatten dann aber natürlich nicht die großen Institute im Hintergrund, sondern es war immer so ein bisschen autark. Aber mit der Girocard, gebe ich dir recht, hat es nochmal einen zusätzlichen Push erzeugt. Und die ganzen, ich glaube, 3/4 der Terminals sind NFC-fähig inzwischen. Mhm. Und ich glaube, es dauert jetzt nur noch 2-3 Jahre, dann ist jedes Terminal NFC-fähig.
Muss es auch immer sein. Wo soll das lieber EC-Karte sagen? Girocard, weiß ich nicht, ob der Begriff so...
Exakt. Genau.
Aber wir hören immer noch den Jochen nicht, gell?
Doch, ich höre euch die ganze Zeit zu. Ich wollte nicht unterbrechen. ja, Ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon relativ weit im Podcast drin, haben schon eine Stunde, wir sollten vielleicht mal langsam zum Ende kommen. Wenn ich versuche mal zusammenzufassen, was ihr gesagt habt, ist es letztendlich der einfache Use Case und die wiederkehrende Nutzung vom Kunden, die über Wohl und Wehe entscheiden. Und diesen Faktor hat beispielsweise in Skandinavien mit der Bank-ID gebrochen und diesen Faktor müssen wir noch gehen. Was ist denn eure Erwartungshaltung, wenn wir so uns in, was weiß ich, 18 Monaten oder 2 Jahren nochmal hier zusammen telefonieren oder zusammen podcasten? Glaubt ihr, dass wir diesen Faktor dann schon, diesen Schwellenwert schon überschritten haben und dann wissen, was sich durchsetzen wird? Oder wenn wir in 2 Jahren immer noch so herum überlegen, was denn nun der Faktor ist und der Killer-Use-Case und dann auch das Killer-Verfahren?
Also ich kann für uns sagen, Signicat, also wir gehen davon aus, dass wir in 18 Monaten so um den Dreh rum noch mehr von europäischen EIDs abdecken. Ja, Österreich wird nächstes Jahr kommen und ähnlich wie den Personalausweis etwas anbieten. Und dadurch wird auch Europa mehr zusammenwachsen, wenn es staatlich notifizierte EIDs gibt. Und so über die Zeit, wir erwarten wirklich so einen Hockeystick, der keine 10 Jahre, wie Frank sagte, hoffentlich dauern wird. Aber wenn ich wirklich deine 18 Monate nehme, würde ich sagen, 25-30% des Marktes, dass wir da wirklich schon abdecken von Menschen, die das regelmäßig nutzen. Ja? Und dann noch viel steiler. Ja? Aber die nächsten 2 Jahre, 18 Monate, wird es noch langsam bis auf die 25-30% gehen, denke ich. Ja.
Also ich denke, vieles wird davon abhängen, ob ich das Ding mobil aufs Handy kriege. Denn dann ist, glaube ich, die Nutzung da, gerade wenn ich die Verini-Partner angucke, das ist ja das Hude der deutschen, ich sag mal, Großunternehmen, wenn die das schaffen, das Ding aufs Handy zu kriegen und sich zu einigen, dann würde ich mich richtig freuen, dass wir sozusagen den Abstand von 10 Jahren, das Problem ist, dass wir 10 Jahre aufholen, dass die Zeit bei denen nicht stehen bleibt. Von daher, dass wir die 10 Jahre verkürzen auf einen Abstand von 6 bis 7 Jahren. Aber ich glaube, es ist noch einiges notwendig an Überzeugungsarbeit am Kunden als auch an einheitlichen Strukturen, um das umgesetzt zu kriegen.
Also ich glaube tatsächlich bei den Lösungen momentan ist ja nach wie vor mit Yes, mit Verimi und den anderen, dass solange das Ganze noch so diversifiziert aufgeteilt ist, ne, glaube ich, wird es noch eine Weile dauern. Weil wenn man sich die Nordics anschaut, da wird der Frank wahrscheinlich es am besten wissen, das Ganze hat deswegen so gut funktioniert, weil ganz klar, es waren halt wenige Banken, die das Ganze aufgesetzt haben, 11 oder 12 Banken meine ich. Und es gab halt das Umfeld, das heißt die Regierung oder ja der Staat sozusagen hat auch gewisse Dinge möglich gemacht und auch in diese Richtung gepusht mit einer Agenda, ganz klar. Und dass das Ganze halt wirklich auch auf fruchtbarem Boden gefallen ist und deswegen hat das mit den richtigen Use Cases sehr schnell funktioniert. So, ne? Und bei uns ist es so, wir sind uns noch uneinig, ob wir einen Standard sozusagen. Und so richtig den Push, den sehe ich auch noch nicht. Das heißt, wird, glaube ich, noch ein langer Weg für uns.
Ja, also ich hoffe immer, dass es nicht der lange Weg ist, weil ich komme immer mal zurück aus Schweden und will das eigentlich nicht missen. Vielleicht baue ich dann auf den IDS und verwende einfach meine Bank-ID weiter. Nein, also ich glaube, es fallen so diese es müssen mehrere Mosaiksteine zusammenkommen. Und wenn wir das jetzt vergleichen, wir sehen, dass die Mosaiksteine mehr und mehr ineinander greifen. Mhm. Wenn man sich also mal vorstellt, also vor 2 Jahren wäre ja das Thema, Apple öffnet seine NFC-Schnittstelle für den Ausweis, hier sowas von undenkbar gewesen, ist passiert. Ist ein Mosaikstein, der reinfällt. Dass die Verimi-Partner jetzt flächendeckend auch anbieten, ihre Benutzerkonten mit Verimi zu verknüpfen und Verimi als Login-Funktion zu verwenden, ist das nächste Musiksteinchen. Genauso wie die Kollegen von Jessen zwischen die Volks- und Raiffeisenbanken da zusammengebracht haben, ist das nächste und so weiter und so weiter. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich bin da so ein bisschen bei Kurt. Ich hoffe auch wirklich, dass es dann wirklich 20% nutzen und dann kippt es. Weil in dem Moment, wo ich mehr als 10 bis 20% habe, 15% Nutzung habe, dann kippt das Verfahren. Und ich glaube, es ist weniger entscheidend, welches Verfahren letztendlich gewinnt, weil ich glaube, am Ende des Tages wird es vielleicht eine Übergangsphase geben, so ähnlich wie es Visa und Mastercard gibt und vielleicht noch beim Check-in noch ein Checkout noch ein PayPal gibt. Die Verfahren funktionieren super gut nebenher. Ich glaube, es wird so einen Zwischenschritt geben, dass man eine Anzahl von Verfahren hat, wo jeder weiß, ich habe ein Verfahren, was gut funktioniert, wo ich vertraut bin, ich kann es anwenden und ich werde irgendwann mal so ein Zwischenlayer haben, wo ich mehrere Verfahren im Parallelbetrieb habe und erst dann wird sich dann ein Verfahren wahrscheinlich herauskristallisieren. Und auf den Weg ich glaube, den Weg werden wir gehen hier in Deutschland.
Wobei, wenn ich mir überlege, und der Podcast-Rank ist das letzte Mal zu dem Thema gemacht haben, ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, also maximal anderthalb Jahre. Und damals haben wir noch gesagt, guck mal, was in Schweden alles passiert und wie das toll ist. Und da gibt es ein paar Lösungen in Deutschland und die waren eher teilweise noch gar nicht gelauscht oder so in Pilotphasen. Also mittlerweile haben wir da uns weiterentwickelt, das ist jetzt schon ein bisschen breiter verfügbar, aber jetzt auch noch nicht wirklich in der Masse angekommen. Also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und sagen würde, hast du schon mal Verimi und Yes genutzt, werde ich wahrscheinlich in staunende Augen schauen, sondern das ist immer noch so ein bisschen Early Adopter mäßig. Wenn wir jetzt einfach mal nochmal ein Jahr oder zwei Jahre nach vorne schauen, ist natürlich die Hoffnung sehr stark, dass sich da dann schon der ein oder andere Anbieter so weit etabliert hat, dass zumindest mal irgendwie 10-20% der Bevölkerung schon mal den Namen gehört hat und es schon vielleicht mindestens ein, zwei Mal genutzt hat. Und dann ist es letztendlich eine Frage, wann dann tatsächlich die ersten Use Cases kommen, wo der Kunde das nicht nur einmal im Jahr sieht, sondern irgendwie einmal im Monat und dann vielleicht einmal in der Woche. Und die Frage ist, die ich mir stelle und die ich wahrscheinlich auch keiner von euch beantworten kann, wann ist das dann natürlich der Fall? In einem Jahr, ist es in 5 Jahren, ist es in 10 Jahren oder ist es nie? Kann ja auch sein.
Das wird am 21. Juli sein, ja.
Nein, aber das ist ja genauso, wie du es beschrieben hast, Jochen. Also ich muss über diese Early Adapter Phase rauskommen. Also ich glaube, ich habe, wie gesagt, auch diesen neuen Personalausweis jetzt auf meinem iPhone installiert und versucht und hatte super große Hoffnungen, dass es wirklich den Sprung gibt. Aber das Thema User Experience, da müssen wir noch aufholen. Und dann kippt das auch. Da bin ich voll so fest überzeugt. Und ich gebe dir recht, in anderthalb Jahren wird es noch nicht der Fall sein. Aber wenn wir dann noch mal 2 Jahre weiter gucken, glaube ich schon.
Ja, so machen wir es. Ja.
Das ist doch ein gutes Schlusswort gewesen, Frank.
Danke.
Dann bedanke ich mich sehr bei euch, auch wenn ich anfangs mal nicht zu hören war. Irgendwie haben wir heute ein paar Technikprobleme. Aber ihr habt es ja wunderbar aufgegriffen, einfach weiter diskutiert. Von daher vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei unseren Sponsoren Mastercard, smartsteuer.de/fintech und FinCompare für die Unterstützung des Podcasts und würde sagen, lasst uns einfach mal in 12, 18 Monaten, also so den Rhythmus, den wir das letzte Mal hatten, nochmal zusammen telefonieren bzw. podcasten und gucken, wie wir dann dastehen und wie dann es auf der Nutzungsseite und auf der Use-Case-Seite aussieht. Was haltet ihr davon?
Sehr gerne.
Bin dabei.
Freue mich drauf.
Dann machen wir das. Dann machen wir ein Follow-up und bis dahin vielen, vielen Dank für die Teilnahme und lasst uns schauen, wie wir das Kind genug bekommen.
Perfekt.
Ja, danke schön.
Danke euch.
Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.